Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
This is not the outcome we wanted or we worked so hard for. And I'm sorry that we did not win this election.
Hat Hillary Clinton vorhin gesagt in ihrer Concession Speech und hat vielleicht die Emotionen gezeigt, die einige von ihr gerne früher gesehen hätten. Und wir bleiben jetzt mit der Frage zurück. Was machen wir? Nach Amerika fahren oder nicht? In die USA fahren, ja oder nein, vielleicht auch als Statement? Oder ist das übertrieben? Oder muss man erst jetzt recht hin? Unsere Reporterin Hanna Ender war 8 Wochen in den USA unterwegs auf Hannas Vote Trip und hat die Wahl für uns miterlebt. Und sie ist heute Abend in eine Stunde Talk zu Gast. Und auch dieser Mann wird mit dabei sein.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all America.
Die Radio Wissen.
8 Wochen lang ist sie für uns durch die USA gereist. Von der Ost- an die Westküste. Von New York über Washington, Cleveland, Chicago, Denver, das Silicon Valley bis nach L.A. Hannas Boat Trip geht zu Ende. Guten Morgen, Hanna.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Los Angeles.
Wie geht's dir gerade?
Nicht gut. Also hier in L.A. Ist man heute Morgen aufgewacht und die Sonne scheint und der Himmel ist hellblau und man kann bis nach Malibu gucken. Aber so die Stimmung hier ist doch sehr, sehr, sehr gedrückt.
Hast
also
du
bei
schon,
mir, bei ja? meinen Freunden überhaupt, ja.
Hast du mit wem hast du schon sprechen können? Also
naja, ich habe ja gestern die ganze Nacht quasi mit Leuten gesprochen und das war, es war irgendwie so, der Wahlabend hat eigentlich ganz zuversichtlich angefangen. Ich war in South L.A. Und bin da mit der Community Coalition und noch um die Häuser gezogen. Die haben so Last-Minute-Wähler noch animiert, wählen zu gehen in der sozial benachteiligten schwarzen Community. Und wir sind da durch so ein ärmeres Viertel gelaufen. Aber bei allen Türen, wo die geklopft hatten, hatten die Leute schon gewählt. Also es war eine unglaublich krasse Wahlbeteiligung. Das habe ich übrigens auch selber gesehen. Ich war in 2, 3 Wahllokalen, da war überall eine Schlange. Meine Freundin stand selber 40 Minuten in der Schlange. Und ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Habe ja mehrere Wahlen schon berichtet darüber. Naja, und dann habe ich halt in South L.A. Mit der African-American Community angefangen, diese Wahlnacht zu gucken. Und am Anfang waren wir irgendwie noch alle ganz gut aufgelegt und irgendwann merkte man aber so, wie das so umschlägt und man immer nervöser wurde. Die Leute haben sich immer mehr zurückgezogen, alleine auf ihre Handys gestarrt, parallel ferngeguckt. Ich habe dann diese Party verlassen um 9:30, wo noch nicht so richtig klar war, wie es ausgeht und wo die Leute auch immer noch Hoffnung hatten. Ne? Und ich bekam da aber schon die ersten Nachrichten aus Deutschland. Oh Gott, was passiert da? Und ich habe immer gesagt, Mann, lass doch mal abwarten.
Easy, easy.
Sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Naja, und dann kam ich in Venice an bei der nächsten Wahlparty, zu der mich meine Freundin
mitgenommen hat.
Eingeladen hatte, genau. Und da hatten die Leute schon Tränen in den Augen, als ich da ankam um 10:30. Also die saßen da völlig fassungslos und dann dauerte es noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Meine Freundin hat geweint, ihre Freunde haben geweint, die Leute um mich herum haben geweint. Es gab da so eine Obama-Puppe, die von der Decke hing und eine Freundin nahm dann so ein Baseball-Bat und hat dann da so drauf reingehauen. Es war wirklich, die Leute saßen da und konnten sich glauben, also sie waren völlig fassungslos.
War denen schnell klar? Also weil ja ein paar Swing States hintereinander dann weggingen. Also mit Florida war ja, ab da war es ja absehbar, dass es relativ schwierig werden würde für Clinton.
Genau, also wir haben dann immer noch mal so überlegt und dann aber ab dem Zeitpunkt, als die Nachricht kam, Hillary Clinton concedes, sie erkennt
den Wahlsieg von Trump
geschlagen.
An, ja, genau.
Genau. Ich habe bis zur letzten Sekunde gesagt, warte mal, wenn sie den Staat noch holt, dann wird das doch noch und hier und da und habe versucht rumzurechnen. Nee, aber ab dem Zeitpunkt war halt klar, dass es soweit ist und das war wie so ein, es war absolut surreal und es war dann auch so, dann ist ja Donald Trump auf die Bühne gegangen und hat auch so eine erste Rede gehalten und in dem Raum, in dem ich war, haben die Leute nur fuck you gebrüllt. Also es war unglaublich emotional. Und wie gesagt, lauter Tränen um mich herum. Und ich hatte ja dann die undankbare Aufgabe, Stimmung einzufangen.
Boah, das ist ja auch hart dann irgendwie.
Genau, ich musste meinen weinenden Freunden quasi ja noch das Mikro unter die Nase halten. Aber ja, also es war so, als wenn man irgendwas guckt und denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist ein Witz. Morgen wache ich auf und es ist vorbei. Aber heute bin ich aufgewacht und es ist nicht vorbei.
Hat euch die Rede irgendwie geholfen? Also diese ersten, das waren ja so 10 Minuten bei Trump, die ersten 4 oder 5 Minuten waren ja sehr im Sinne von, wir sind jetzt vereint und ich bin der Präsident aller Amerikaner. Also ist das glaubwürdig dann für euch oder ist das
Nein.
so, dass ihr, okay.
Ich habe laut gelacht. Also ich meine, ich begleite ja diesen Wahlkampf jetzt seit 8 Wochen und wir haben ja erlebt, was dieser Mann seit 8 Wochen loslässt gegen Minderheiten, gegen jegliche Minderheiten, sei es Mexican Americans oder syrische Flüchtlinge oder Muslime oder Frauen. Ich meine, und sich dann in der Wahlnacht hinzustellen und zu sagen, ich will der Präsident aller Amerikaner sein und ich will dieses Land wieder einen. Digga, du hast das Land so dermaßen gespalten. Das ist wie wenn der mit einer Axt auf Amerika eingehauen hat und jetzt stellt er sich hin und will es notdürftig wieder flicken. Also oh, ich glaube, das dauert eine ganze Zeit. Und ich nur eine Sache noch. Gestern Nacht gab es hier in Los Angeles Downtown auch erste Proteste.
Wie sahen die aus?
Das waren nicht viele, aber es waren 20, 30 Leute, die durch Downtown LA gezogen sind und einfach, also die haben skandiert, no misogyny, also es waren wahrscheinlich eher Feministinnen mhm. oder so. Ich habe nur ein paar Videos dazu gesehen und habe noch keine Infos, wer da jetzt unterwegs war, aber da hat sich was geregt. Ich weiß, dass vom Weißen Haus haben sich Trump-Supporter versammelt, die auf Gegner von Trump getroffen sind. Also da sind die Fetzen irgendwie um die Fäuste auch geflogen. Also dieser Donald Trump hat wirklich, ich meine, der hat jetzt ein gespaltenes Land vor sich und das hat er aber auch alles selbst mit bewirkt. Und sich dann hinzustellen, zu sagen, ich will das Land einen, ja.
Ich habe den Ton extra nochmal, auch die Musik, die ich vorhin eingespielt habe, war die, die er dann sozusagen beim Auftritt auf die Bühne, das dauert ja immer so eine Minute 30, bis er dann endlich da vorne steht, das war die und ich habe genau diesen O-Ton auch dazu nochmal rausgesucht, dann sagt er nämlich relativ schnell das hier.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans and this is so important to me.
Und das ist das, wo ihr dann anfangt zu lachen natürlich.
Ja, also ich habe laut gelacht. Ja. Und alle um mich herum auch. Das ist, ja, es ist irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, erst haut man mit der, erst beleidigt man sämtliche Minorities und dann sagt man, ich will aber auch euer Präsident sein. Ich meine, wie soll das gehen? Ja, und es war surreal gestern, weil bei aller Neutralität, ne, ich habe auch immer Leute verstanden, die jetzt nicht unbedingt so begeistert von Hillary Clinton waren und ich habe ja auch Third-Party-Voters interviewt auf meinem Trip, ich habe auch mit Frauen gesprochen, die Trump wählen, ich habe immer versucht, so die Beweggründe zu verstehen und alle möglichen Facetten abzubilden, aber unabhängig jetzt, ob man sich rechts oder links sieht, ich meine, Amerika hat einfach mal einen populistischen Clown zum Präsidenten gewählt. Und das ist, glaube ich, das Besorgniserregendste dabei. Ich glaube, mit jedem anderen konservativen Kandidaten hätte man irgendwie leben können, aber nicht mit dem.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Hanna Ender ist zu Gast. Hanna, du bist für uns mit deinem eigenen Roadtrip sozusagen 8 Wochen lang durch Amerika gereist mit dem Greyhound-Bus. Dabei hast du so ein bisschen auch die Konflikte in den USA aufgegriffen, die auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt haben. Gibt es für dich, ich weiß es nicht, die besondere Begegnung, die am meisten hängen geblieben ist?
Also, die Begegnung, die ich besonders interessant fand, also es waren alle interessant, aber jetzt mal unabhängig von den Reportagen, die ich gemacht habe. Ich habe ja die ganze Zeit während meines Roadtrips auch bei Freunden übernachtet. Und was schon prägend war und wo man eben den Unterschied von Amerika sieht. Also ich habe ja meine Reise in New York City angefangen, habe dort in einer schwulen WG bei meinem schwulen Freund gewohnt, der geheiratet hat an diesem Wochenende, seinen Freund, und dessen Mutter aber Trump gewählt hat. Mit der Mutter hatte er dann noch so einen großen Konflikt. Aber das war quasi ein liberaler, schwuler New Yorker Haushalt, wo klar war, Hillary Clinton muss es werden and I'm with her. Und der hat ganz viel gepostet und für ihn war klar, sozusagen, das ist sozusagen der nächste logische Schritt nach Obama. Genau, also das ist die logische Konsequenz, nachdem Obama schon auf den richtigen Weg gegangen ist und ja zum Beispiel eben die Schwulenehe legalisiert hat, dass man dann eben diesen progressiven Weg weitergeht. So, und da war ich halt in New York und habe mit denen eine Zeit verbracht. So, und dann habe ich mich in den Greyhound-Bus gesetzt und bin nach Virginia gefahren. Mhm. In die Nähe von, ne, ich habe ja aus Washington an DC auch berichtet und habe in Virginia bei einer Journalistenkollegin gewohnt, die ich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen hatte, aber zu der ich noch Kontakt hatte und die eben auch gesagt hat, ach, wenn du nach Amerika kommst, komm, wir hosten dich, wir haben ein Zimmer, komm zu uns, wir freuen uns. Und die das hatte ich wohl vergessen oder nicht mehr auf dem Schirm, aber die und ihr Mann waren erzkonservativ. Und ich bin quasi von diesem schwulen New Yorker Haushalt in einen absolut erzkonservativen Virginia-Südstaaten-Haushalt gekommen, wo Hillary Clinton der Teufel in Person war.
Weil?
Abtreibung. Abtreibung war da so das Megathema, wo ich dann auch immer gedacht habe bei meiner Freundin so, wirklich, das ist noch ein Issue hier bei euch? Das ist noch so, also das, keine Ahnung, das Thema haben wir in Deutschland vor 30 Jahren abgehakt, weißt du? Also dass darüber hier, dass das hier noch so irgendwie so ein wahlentscheidendes Thema ist, hat mich sehr überrascht. Also gegen Abtreibung. Dann musste ich mir anhören Sachen wie, und ich wusste gar nicht, dass es Amerikaner gibt, die noch das glauben, aber der Irakkrieg war auf jeden Fall richtig. O-Ton, we brought freedom to Iraq. Ich habe dann immer nur so entgegnet, naja, ihr habt eine komplette Region destabilisiert. Aber es war trotzdem richtig, Abtreibung. Dann Krankenversicherung, Obamacare war auch das Schlimmste für meine Freundin da.
Sie das als Eingriff in die eigene Selbstständigkeit empfinden.
Erstens das, und das Hauptargument war immer, warum soll ich denn für jemand anderen die Krankenversicherung bezahlen?
Ah, Solidarsystem. Sinne,
ja,
genau.
Genau, soziale Umverteilung, das, was für uns Deutsche eigentlich komplett
normal
akzeptiert ist, ja. Normal ist, genau. Und ich habe ja auch gesagt, du, ich zahle gerne Steuern, wenn es sozialen Benachteiligten zugutekommt, weil das sind irgendwie, it's my people. Ich habe immer gesagt, das sind doch deine.
Das ist dein Land, deine Gesellschaft.
Leute.
Ja.
Es ist dein Land. Du willst doch nicht, dass die auf der Straße hocken. Genau, Krankenversicherung, nee, warum soll ich für Loser zahlen? Wer sich das leisten will, muss halt hart arbeiten. Dann habe ich wieder gesagt, es gibt doch manchmal Single-Mütter, die 3 Jobs gleichzeitig in Amerika haben und sich trotzdem nicht die Krankenversicherung leisten können. Ja, nee, ist ja nicht mein Bier. Also ich bin da in eine völlig von dieser New Yorken aufgeschlossenen New Yorker Brooklyn-Schwulen-WG in einen erzkonservativen Haushalt nach Virginia gekommen, was auch gut war für mich, weil dadurch habe ich natürlich mich aus dieser Bubble, aus der liberalen Bubble auch rausgekommen, habe gesehen, wie wirklich diese Menschen ticken. Es war dann so, dass meine Freundin in Virginia tatsächlich gar nicht so sicher war, ob sie Trump wählt, weil er ihr nicht konservativ genug war. Aber ich musste zum Beispiel auch mit denen die Debatte gucken. Und sie hatte mich dann eingeladen, sie arbeitet für einen sehr konservativen Think Tank, und ich musste dann mit 20 konservativen, erzkonservativen rechten Amerikanern diese Debatte im Fernsehen sehen. Das war auch hart. Weil
wollten
ich war
die
ja,
deine
ich war
Meinung dazu wissen? Also ist es dann so, dass gesagt wird, hey, da ist jetzt eine deutsche Reporterin, sag mal, was du dazu denkst? Oder ist es eher so, dass sie es dir erklären wollen?
Nee, die haben mich eigentlich gar nicht gefragt. Was halt so schwierig war, ich musste mich halt die ganze Zeit sehr zurückhalten. Ne? Ich war halt A, Gast in ihrem Haus. Also ich konnte, wenn sie mir Sachen gesagt hat, wie der Irakkrieg war richtig, konnte ich also neben einer anderen, hätte ich gesagt, sag mal, sind bei dir nur alle Schrauben? Oder ist bei dir eine Schraube locker? Ist bei dir noch alle dicht? Ich konnte ja auch nicht sagen, sind bei euch noch alle Schrauben da, wo sie sein sollen? Also ich konnte ja nicht so so auf Konfrontation mit denen gehen, wie ich es sonst normalerweise getan hätte, weil ich eben Gast war. Und es war aber tatsächlich, diese Debatte mit diesen Menschen zu gucken, es war wirklich immer so, immer wenn ich gedacht habe, nee, das stimmt ja gar nicht, was da gesagt wird, haben sie gedacht, oh ja, das ist richtig. Und immer umgekehrt, wenn sie etwas kritisiert haben, habe ich gedacht, nee, wieso, ist doch total logisch. Also da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Aber es war, glaube ich, auch wichtig, das einfach mal zu sehen. Und dann bin ich eben weiter in den Greyhound-Bus gestiegen und bin nach Ohio gekommen, wo ich dann bei einer Jill Stein-Voterin gelandet bin, die weder Clinton noch Trump wählen will, sondern Laura war das in Cleveland, die gesagt hat, beide sind so evil, wie sie gesagt hat, evil candidates und Establishment, sie gibt ihre Stimme Jill Stein. Das war irgendwie so auf meiner Reise, dieses in diese verschiedenen Sphären zu gelangen und dieses Amerika kennenzulernen mit den verschiedenen Facetten. Das war schon sehr, sehr interessant.
Hast du denn das Gefühl, weil du hast, ich glaube, die erste Folge, die du für uns auch gemacht hast, war Hillarys Helferin in New York. Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass auch sozusagen dein Freund in New York viel gepostet hat und so. Hast du das Gefühl, dass die Generation da ein Stück politischer ist als bei uns hier? Also, dass das für die mehr Herzensangelegenheit ist?
Das ist eine ganz schwierige Frage und es kommt ganz drauf an, wo du bist. Also nochmal zum Beispiel zum Wahltag gestern. Da bin ich ja, wie gesagt, mit dieser Organisation Community College um die Häuser gezogen. Und das waren alles 16- bis 18-jährige Teenager, die sich engagieren und die am Wahltag an Türen klopfen und eben ihre Mitmenschen motivieren. Ne? Mhm. Und ich habe dann immer gefragt, so, wow, warum macht ihr das? Und einerseits kann man sagen, ja, die jüngere Generation ist sehr engagiert, aber es kommt auch immer darauf an, es ist auch so, die Hoffnung auf einen guten College-Platz bekommst oder steigt sozusagen, je mehr du dich engagierst. Das heißt, dieses Engagement, dieses Civil Engagement, sagt man das so, ja,
ja.
Spielt eine große Rolle hier in Amerika. Das gehört sozusagen zum guten Lebenslauf dazu. Das heißt, das machen die.
Das muss
die
nicht aus politischer Überzeugung passieren. Das kann ein bisschen strategisch sein, weil es mir halt im CV auch hilft.
Genau, aber generell. Es kommt wirklich ganz drauf an. Mhm. Ist es eine politischere Gesellschaft als unsere? Es ist auf jeden Fall eine, dadurch, dass der Staat auch nicht so präsent ist, herrscht eher die Meinung vor, wir müssen das jetzt in die Hand nehmen. Mhm. Aber es ist eine schwierige Frage. Also weiß ich nicht, ob ich die so eindeutig beantworten kann.
Ich habe nochmal ein O-Ton von Trump heute Morgen von seiner Rede ausgesucht und ein O-Ton da drauf dann von der Hillary, die vorhin ja mehr oder weniger dann die Concession-Speech auch gehalten hat. Und Trump hat heute Morgen, ja, also nach unserer Zeit heute Morgen für euch gestern Nacht, das gesagt.
I've gotten to know our country so well. Tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Und ich will jetzt gar nicht so hyperkritisch sein, es ist einfach auch, wahrscheinlich ist er auch todmüde und das hört man so ein bisschen der Stimme an oder so. Und gleichzeitig wirkt es halt an der einen oder anderen Stelle wie aufgeschrieben, weil Clinton auf der anderen Seite vorhin nochmal das gesagt hat.
We have seen that our nation is more deeply divided than we thought.
So, Hannah, jetzt kommst du. Was ist denn dein Eindruck? Also schafft er die Chancen sozusagen, dass jeder nach seinem besten Potential leben kann? Oder hast du diesen Graben stärker gespürt, von dem Clinton spricht?
Also, ich kann zu beiden was sagen.
Gerne.
Also, zunächst einmal, Amerika, ich habe ja Amerikanistik studiert, ich beschäftige mich mit diesem Land seit 15, 20 Jahren. Es war schon immer ein gespaltenes Land. Ne? Also hier werden schon seit den 70ern diese Kulturkriege, diese Cultural Wars gefochten. In welche Richtung gehen wir? Sind wir das liberale, weltoffene Land oder sind wir dieser konservative Staat, wo sozusagen Abtreibung schlecht ist und die Homo-Ehe auch nicht. Ne? Also in welche Richtung soll Amerika gehen? Insofern, es war schon immer ein gespaltenes Land, aber ich habe es noch nie so dermaßen gespalten gesehen. Und mit gespalten meine ich, dass diese Spaltung wirklich auch durch Familien geht, durch Freundschaften, also ich habe zum Beispiel in Omaha, Nebraska, bei einer Freundin gewohnt, bei einer Freundin von Freunden. Sie hat Hillary gewählt und der Vater hat Trump gewählt.
Reden die darüber dann?
Ja, naja, pass auf. Also sie haben anfangs noch darüber debattiert. Das ist aber immer so dermaßen in Streit ausgeartet, dass sie gesagt haben, dass sie so einen Pakt geschlossen haben, Tochter und Vater, und haben gesagt, pass auf, bis zur Wahlnacht haben wir einfach Funkstille und lass uns danach widersprechen. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis jetzt ist, aber so eine Geschichten habe ich öfters gehört. Unter anderem eben auch von meinem schwulen Freund in New York. Die Mutter wählt Trump, ne? Also eigentlich eine Wahl gegen ihren Sohn. Auf der anderen Seite hat Trump auch irgendwie recht. Wenn er, und das muss man einfach mal sagen, wenn er von diesen Lost People, oder was hat er gesagt, vergessenen Menschen spricht, ja. Weil es ist ein Fakt.
Ja.
Genau, es ist ein Fakt. Obama ist ja vor 8 Jahren angetreten, hat gesagt, ich will dieses Land einen. Ich will es wieder zusammenbringen. Ich will das und das und das machen. Und es ist im Endeffekt nicht geeint worden. Ob man das jetzt nur Obama zuschreiben kann, weiß ich nicht. Aber es ist im Endeffekt einfach viel gespaltener geworden. Der Rassismus, habe ich das Gefühl, ist sogar noch stärker zutage getreten. Obama konnte auch nichts oder hatte nichts der Polizeigewalt entgegengesetzt gegen Schwarze. Unter seiner Regentschaft sozusagen ist es weitergelaufen und weitergelaufen, dass Polizisten schwarze Teenager erschießen. Und dann ist es so, wenn man in die afroamerikanischen Viertel geht und in die sozial benachteiligten Viertel, auch da hat sich nichts verändert. Also es ist schon so, dass Leute einfach enttäuscht sind von Obama. Und ich glaube, dass eben dann so jemand wie Trump als Rattenfänger leichtes Spiel hat. Mhm. Aber jetzt nur zu sagen, also ich verstehe natürlich auch die Wahl nicht, aber nur zu sagen, die sind alle dumm und sind alle dem hinterhergelaufen.
Das ist so einfach.
Nee.
Das ist so
also
einfach.
Das ist schon einfach, Obama hat einfach viele Projekte, die er angekündigt hat, nicht umsetzen können und in vielen in vielen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft eben nicht diese Veränderung herbeigebracht, die er versprochen hat. Und dann kommt halt jemand wie Trump und sagt, I'm gonna create jobs, 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 jobs. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die für Trump wählen, die haben halt auch gesagt, der Mann versteht was vom Business.
Der ist Unternehmer.
Und deswegen, genau, der ist Unternehmer. Und warum kann man nicht auch Amerika führen wie eine AG? Und der hat einfach Ahnung. Und deswegen geben wir ihm unsere Stimme. Und ja, also ich glaube, es ist einfach so traurig, sich das anhört, aber Obama hat die Erwartung halt nicht erfüllt. Und dann hat eben jemand wie Donald Trump ein leichtes Spiel. Ich weiß nicht, wie dieser Mann Jobs zurückholen will in einer globalisierten Welt, die nach Mexiko abgewandert sind oder so. Also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Er hat auch während des Wahlkampfes nicht eine, finde ich, konkrete Lösung präsentiert. Er hat viel geredet, aber es war alles immer eine inhaltsleere Blase. I'm gonna bomb ISIS. Wie willst du den Syrien-Konflikt lösen? Also, ne? Das ist so die andere Seite. Aber man muss auch eben sagen, Obama hat viel Enttäuschung hinterlassen. Und das hat eben Leute zu Trump getrieben. Und da eine Geschichte noch. Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen lang. Aber auch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe, aber die auch zeigt oder viel dieses Wahlergebnis erklärt. Ich habe eine Freundin von einer Freundin, die habe ich vor einem Jahr interviewt, auch für D-Radio Wissen. Die hat eine Party für den Dancing Man organisiert. Das war ein dicker Mann im Internet, der wurde gehänselt und sie hat eine Anti-Bullying, also eine Anti, wie sagt man?
Ja, Anti-Mobbing-Kampagne, also nicht mehr Mobbing-Kampagne.
Anti-Mobbing-Kampagne, ja. Genau. Sie hat eine Anti-Mobbing-Party für ihn in L.A. organisiert. Die ist Aktivistin, Bernie Sanders-Supporterin, Black Lives Matter-Supporterin, also hat sich ganz doll engagiert im Kampf von Schwarzen gegen Polizeigewalt. Als Michael Brown erschossen wurde, ist sie nach Ferguson gefahren und hat dort mit der Community protestiert. Sie war am Occupy-Movement. Diese Frau ist linker als links. Hm. Ich habe die vor einem Jahr noch interviewt und getroffen. Die hat Donald Trump gewählt. Und ich hätte sie gerne im Zuge meiner Reise interviewt dazu. Sie hat leider nicht auf meine Mails reagiert.
Aber es wäre eine spannende Frage gewesen, ja.
Also Bernie Sanders-Supporterin vom Herzen, so enttäuscht, dass Bernie Sanders nicht Demokrat geworden, dass er nicht der Kandidat der Demokratischen Partei geworden ist, so wütend auf Hillary Clinton, weil es ja so ein paar Ungereimtheiten gab, wie man ne, auch in den E-Mails jetzt herausbekommen hat, dass also sie hat sozusagen auf ihrem Video, auf ihrem YouTube-Video, wo sie erklärt, wie sie jetzt zu Trump gekommen ist, hat sie gesagt, weil ich will Hillary Clinton als Präsidentin verhindern. Deswegen wähle ich jetzt Donald Trump. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Jemand, der ein Bernie Sanders Supporter ist und dann zum Donald Trump Supporter wird. Aber dann habe ich angefangen zu recherchieren und das ist keine Seltenheit. Das heißt, was man in diesem Wahlkampf auch gesehen hat, ist dieser Hass auf Hillary Clinton, der mir ein Rätsel ist. Hm. Also man kann ja diese Frau wegen vieler Dinge gut kritisieren, wenn man das möchte.
Ja, aber es schien sehr extrem von hier aus.
Es war sehr extrem und im Fall meiner Freundin kann ich jetzt noch nicht mal von Sexismus sprechen, weil sie ist ja selber eine Frau. Es ist mir ein komplettes Rätsel, wie dieser immense Hass entstanden ist. Aber was man eben auch im Wahlkampf gesehen hat, ist, dass Sexismus in Amerika genauso wie Rassismus absolut salonfähig geworden ist. Wenn man sich anguckt, wie über Hillary Clinton berichtet wurde und meine Meinung ist dazu, dass ich glaube, dass dieses Land einfach noch nicht bereit war für eine Frau. Es war einfach noch nicht bereit. Da sind die amerikanischen Staaten einfach ein bisschen hinterher.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk. Hannah Ender ist zu Gast. Hannahs Vote Trip geht damit auch ein bisschen zu Ende. Und du hast uns gerade jetzt viel auch von den Eindrücken erzählt, die sozusagen auch gar nicht in deinem Vote Trip Beiträgen überall auftauchen. Und man hört ja auch, du bist selbst sehr angefasst einfach. Das heißt auch, viele dieser Begegnungen, das hast du in der Extremität auch nicht erwartet, obwohl du das Land gut und lange kennst.
Nee, genau. Also es ist immer wieder ein Kulturclash, wenn man dieses Land bereist. Weil ich komme hier als Deutsche immer hin und ich weiß ja viel über dieses Land. Ich habe viel gelesen, ich habe studiert und trotzdem komme ich jedes Mal mit so vielen Fragen hier an. Und also ich glaube, was auch so anstrengend an dem Wahlkampftrip war, denn er war toll, ich war froh, dass ich es für die Radio Wissen machen durfte, aber er war auch anstrengend, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental für mich, Weil du musst dich eben diesem Land kulturell öffnen. Und als ich zum Beispiel auch die Trump-Frauen getroffen habe, ne, am Hollywood Boulevard, denen muss ich ja auch zuhören. Das sind ja auch Wählerinnen. Denen muss ich ja auch zuhören, warum wählen die Trump. Und so sehr ich es sozusagen nicht verstehe, wie man jemanden wählen kann, der Äußerungen sagt, ja, man kann die Women by the Pussy grabben. Ja. So sehr muss ich mich natürlich auch denen öffnen. Und das war ganz schwierig, aber ich habe es versucht. Und die Frauen, die ich da getroffen habe, die waren halt alle konservativ. Und wenn du konservativ bist und gegen Abtreibung bist, dann ist auch die logische Konsequenz, dass du Hillary Clinton nicht wählen kannst. Das musste ich dann einfach auch so akzeptieren, sage ich jetzt mal so. Aber diese Begegnungen sind sehr challenging.
Auffühlend,
herausfordernd. Aber mir ist es eben auch wichtig, wenn ich so einen Roadtrip mache, dass ich alle Facetten abbilde. Also es war mir immer wichtig, irgendwie mich mit allen Menschen, die diesen Wahlkampf irgendwie beeinflussen, auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, in gewisser Weise dann doch neutral zu bleiben.
Zumindest transparent mit Sichtweisen umzugehen oder fair. Das ist ja auch schon mal.
Genau.
Ja, ja.
Genau,
ist die Bubble ein Problem? Wir gucken ja bei dir Radio Wissen auch dann auf das Wahlergebnis und schütteln im Kopf. Und du hast vorhin auch so ein bisschen die Irritation zum Ausdruck gebracht. Hat es dir geholfen bei der Reise, dass du jetzt mehr Verständnis für diese Menschen hast, weil noch mal ein Stück mehr begriffen, gesehen, akzeptiert? Oder ist es weiterhin schwer?
Nee. Eigentlich hat diese Reise, und ich glaube, deswegen bleibe ich auch so ein bisschen unzufrieden zurück, sie hat einfach eigentlich viel mehr Fragen aufgeworfen, als dass ich Antworten bekommen habe. Also ich habe mich auf diese Reise gemacht mit vielen Fragen im Gepäck und habe noch mehr Fragen und Fragezeichen im Kopf jetzt hier, wo ich an der Westküste angekommen bin. Nee, ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos und auch ein bisschen geschockt, und ich habe diese Frage, warum, beschäftigt uns ja jetzt alle, ne? Mhm. Und also eine Sache, die, glaube ich, ganz essentiell ist, ist eben auch, dass ich das Gefühl habe, dass uns diese Obama-Jahre irgendwie so dieses Gefühl gegeben haben, der Rassismus ist jetzt passé und Amerika hat sich jetzt endlich gefunden und die Schwulenrechte hat Obama auch durchgepeitscht und Krankenversicherungen und weiß ich nicht was alles ist jetzt eigentlich angekommen und Hillary Clinton führt diesen liberalen Weg einfach nur noch weiter fort. Was uns dieses Wahlergebnis aber jetzt zeigt, ist ja, dass unter der Oberfläche eine Masse von Rassisten oder eine Anhäufung von rassistischem Gedankengut geschwelt hat und auch frauenfeindlichem Gedankengut. Hass gegen Minorities, der jetzt offen zutage getreten ist. Und zwar habe ich das Gefühl, das ist für einige Amerikaner, die dazu tendieren, richtig befreiend gewesen. Da kam dann dieser Präsidentschaftskandidat, der offen gegen Minorities gehetzt hat, der offen gegen Frauen gehetzt hat. Und endlich konnten sie wieder sich das von der Seele reden, was sie sowieso die ganze Zeit unter Obama schon gedacht haben. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend. Also eigentlich ist es so, glaube ich, haben wir gedacht, so mit Obama, das ist so das nette Bild von Amerika und finally, you know, sind alle rassistischen Probleme des Landes gelöst? Nee, sind sie nicht. Das schwelt unter der Oberfläche. Und Amerika hat eigentlich jetzt erst sein wahres Gesicht gezeigt. Und das ist so erschreckend, weil Amerika ist für mich, es ist so ein Land, was ich so sehr liebe.
Was heißt das denn für dich? Also wie gehst du jetzt damit um, mit all diesen Fragen, die du hast?
Ja, ich weiß es nicht. Ich frag mich nochmal in einer Woche, wenn ich diesen Trip noch mehr verarbeitet habe. Also es ist so, ich liebe dieses Land ja so sehr. Und ich komme immer wieder in dieses Land zurück und entdecke Dinge, wo ich denke so, what's wrong? So, die entdecke Dinge, die mich irritieren, die nicht so in mein Amerika-Bild passen, weil eigentlich auf der einen Seite ist Amerika doch auch ein fortschrittliches Land. Die haben die Schwulen-Ehe, die wir noch nicht haben. Die haben in Staaten Marihuana legalisiert, was wir noch nicht haben. Die haben einen afroamerikanischen Präsidenten gewählt, wo wir noch nicht, zum Beispiel noch keinen Präsidenten. Ja, genau, also in gewissen Aspekten sind sie ja sehr progressiv und fortschrittlich, ne? Und dann auf der anderen Seite immer wieder so rückständig. Und ich komme immer wieder in dieses Land. Es ist wie so eine Beziehung. Du hängst irgendwie an Amerika und du kommst immer wieder zurück und siehst sie und denkst so, ich gebe ihr nochmal eine Chance. Vielleicht ist sie doch nicht so schlimm, wie sie ist. Ich versuch's nochmal mit ihr. Und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, bin ich geschockt, wie abgefuckt sie ist. Nein, wie soll man es beschreiben?
Wie schwierig
jedes
es
Mal,
ist,
wenn ich,
wie herausfordernd.
Wie schwierig es dann doch ist, dass sie eben doch nicht so ist, wie ich denke, dass sie ist. Ja. Und eine Sache will ich auch nochmal sagen, was mich nämlich auch bei meinem Wahltrip sehr geschockt hat. Und ich habe auch das Gefühl, es wird jedes Mal schlimmer, wenn ich hierher komme. Ich lande in New York. Ich komme in meine fancy Brooklyn-WG und gehe dann daraus auf die Straßen. Und egal wo, New York, Brooklyn, Washington DC, Ohio, Cleveland, Denver, diese Armut in diesem Land ist auch etwas, was mich immer wieder geschockt hat. Wo ich immer wieder gedacht habe, und die wird jedes Mal schlimmer. Wenn ich hierher komme, sehe ich mehr Kriegsveteranen aus Afghanistan auf der Straße vor Burger King sitzen und um Geld betteln. Jedes Mal, wenn ich wiederkomme, sehe ich mehr Familien in Autos wohnen, weil sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Also das war auch so eine Sache, wo ich irgendwie gedacht habe,
wird schlimmer.
Und es wird schlimmer und jetzt haben wir auch noch einen Superkapitalist gewählt. Also mein Gedanke war immer, irgendwann muss dieses Land doch mal so richtig explodieren, weil diese Idee vom amerikanischen Traum, und deswegen haben ja viele auch Trump gewählt, diese Idee vom amerikanischen Traum, so jeder muss nur hart arbeiten, dann kann er es auch schaffen, die ist dahin, die ist kaputt, das funktioniert nicht mehr. Darum haben ja auch viele Trump gewählt, weil der ihnen diesen Traum
ja, oder
so
die Illusion verspricht, ja.
Die Illusion verspricht. Aber wenn ich rausgehe auf die Straßen, sehe ich es non-existent. Und dann spreche ich mit meinen Freunden über Krankenversicherung, über Sozialhilfe. Und dann sagen die, nee, das ist ja nicht die Lösung des Ganzen. Das macht es ja nur noch schlimmer. Und dann denkst du dir so, okay, ey, irgendwann, wenn ihr weiter diesen Weg dieses Superkapitalismus geht, dieses Ausgrenzen von Minorities, und dann muss dieses Land doch irgendwann mal explodieren. Und vielleicht, wenn man jetzt dem Ganzen was Positives abgewinnen will am Ende. Vielleicht braucht dieses Land einen Knall wie Donald Trump. Vielleicht muss dieses Land mal ganz groß explodieren, damit es irgendwie aufwacht.
Sag einmal, was heißt das für dich? Bleibst du jetzt? Kommst du zurück nach Deutschland? Wie sieht es für dich persönlich aus?
Also für mich sieht es persönlich so aus. Ich werde am Wochenende in die kalifornische Wüste fahren. Nach Joshua Tree, weil das war nämlich auch sehr belastend für mich, dieser ganze Wahlkampf.
Du machst erstmal Yoga-Retreat,
Ich gehe in die Wüste und werde alles erstmal vergessen, ich werde alle Handys ausstellen, weil es war schon wirklich auch ein sehr, sehr, es war kein besonders schöner Wahlkampf. Ich habe schon mal über schönere Wahlkämpfe berichtet, ne? Und ich bin ja jetzt 6, 8 Wochen dabei und also was ich bei dem Wahlkampf zum Beispiel auch so, abgesehen davon, dass so viel Hass in diesem Wahlkampf präsent war, Barack Obama hatte wenigstens noch so inspirierende Dinge wie Yes We Can oder irgendwas Positives. In diesem Wahlkampf gab es überhaupt nichts Positives und dann reist du als Reporterin durchs Land und hast irgendwie die ganze Zeit Magenschmerzen, weil alle sich nur noch gegenseitig hassen und weil so dieses Land so gespalten ist. Und das ist mir alles schon sehr auf den Magen geschlagen und deswegen werde ich jetzt in die Wüste nach Joshua Tree gehen und alle Handys ausmachen und wirklich einfach mal nichts mehr über den Wahlkampf machen. Ich werde dann dieses Land verlassen und ich, es klingt jetzt krass, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Natürlich komme ich wieder. Aber ja, aber ich glaube, die Beziehung zwischen mir, ja, ich und Amerika brauchen eine kleine Beziehungspause. Das auf jeden Fall.
Sagt Hannah Ender. Hat für uns Hannahs Roadtrip gemacht, hat ihn hiermit abgeschlossen, darf jetzt einmal in die Wüste und über die Beziehung zu ihrem Amerika nachdenken. Vielen Dank dafür, auch für die persönlichen Einblicke. Und man hört, dass du angefasst bist. Und das ist ja vielleicht nach 8 Wochen intensiver Beschäftigung damit auch mehr als nachvollziehbar. Hannah Ender, schön, dass du heute Abend zu Gast warst in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Ja, danke schön.
Das Ganze könnt ihr nachhören gleich bei uns auf der Homepage dradiowissen.de, natürlich auch im Podcast, wo immer ihr euren Podcast herkriegt, sowohl bei Eine Stunde Talk als auch auf Hannahs Roadtrip. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Sven Präger und raus. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.